Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zu dieser Folge des Mensch-Technik-Podcast. Diejenigen von euch, die schon länger zuhören, werden es wissen. Ich mache immer eine längere Sommerpause und eine kurze Winter-Weihnachtspause. Und die steht an. Also es ist heute die letzte Folge vor dieser Pause. Ich werde mich dann vermutlich Ende Januar wieder melden und dann mit einem Bericht vielleicht auch drei, zum Thema CES in Las Vegas, Consumer Electronics Show. Ich freue mich da schon drauf, Anfang Januar hinzufliegen. Hab auch einen schon recht vollen Kalender. Wer von euch da noch dabei sein möchte, mich treffen möchte, meldet euch. Sind noch einige Slots frei. Wer vor Ort ist, kann gerne vorbeikommen. Ich bin mit meinem Klienten P3 Group zusammen dort, bin quasi Untermieter auf dem Standort. Kann euch also, wenn ihr vorbeikommt und platte Füße habt und Durst habt und ziemlich am Ende seid, ein Kaffee, ein Wasser, einen Sitzplatz anbieten. Wir können auch in einen Meetingraum gehen zusammen. Also, alles das wird vor Ort möglich sein. Und ich würde mich freuen, wenn die eine oder der andere von euch da vorbeikommt. Bis dahin dann, also bis zur nächsten Folge, nicht bis zur CES, aber bis zur nächsten Folge, wenn die rauskommt Ende Januar, wird, wenn alles planmäßig läuft, Donald Trump wieder Präsident der USA, der Vereinigten Staaten von Amerika sein. Und die heutige Folge, es ist keine politische Folge, keine wirklich politische Folge. Ich werde mich jetzt auch nicht mit Donald Trump auseinandersetzen, mich an ihm abarbeiten, auch nicht an seinem Buddy Elon Musk, obwohl der ja für uns in der Autoindustrie deutlich näher liegt. Es wird um das Thema gehen oder um drei Trends gehen. Es wird um drei Trends gehen, die miteinander verwoben sind, nämlich den Trend Fractured World, also zerteilte Welt, Age of Disorder, also das Alter von Unordnung, und den Trend der Deglobalisierung. Diese drei Trends will ich betrachten und Donald Trump ist wahrlich nicht der Einzige, der das vorantreibt, aber ein sehr deutlicher Vertreter dieser Trends oder ein sehr deutlicher Treiber dieser Trends. Wir müssen uns am Ende die Frage stellen, ist die Globalisierung am Ende oder erleben wir eine evolutionäre Veränderung, die wir noch nicht wirklich verstehen. Wird es am Ende vielleicht besser? Wird es am Ende vielleicht schlechter? Ich werde jetzt hier in den nächsten 30, 35 Minuten mit Sicherheit nicht alle diese Fragen im Detail beantworten können. Was ich vorhabe, ist, die drei Trends zu erklären. Fractured World, Age of Disorder und Deglobalisierung. Und mal einen Blick drauf werfen, was bedeutet es denn eigentlich für die Autoindustrie und wo liegen die Chancen, die sich da verbergen? Wir können uns natürlich hinstellen und uns darüber beklagen, dass alles ganz fürchterlich ist, ganz schlecht ist und dass diese Trends alle gegen uns laufen. Ja, tun sie in gewisserlei Hinsicht. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir die positiven Aspekte sehen und uns entsprechend darauf einstellen. Also, es geht um geopolitische Machtverschiebungen, technologische Fragmentierungen, es geht um den Rückzug ins Regionale und die Frage, was bedeutet das eigentlich für die speziell europäische Fahrzeugindustrie? Kurzer Blick zurück. Was war, was ist vorbei? In den letzten Jahrzehnten, also im gesamten Bereich meines bewussten, zu dem gesamten Zeitraum meines bewussten Lebens, also in den letzten gut 50 Jahren, war die Welt durch eine zunehmende Vernetzung geprägt. Das hat begonnen mit der Gründung der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg. In 15 Jahren ist die Europäische Wirtschaftsunion dazugekommen. Da kam dann später die, oder wurde daraus, wurde später die Europäische Union. Es gibt die WTO, die World Trade Organization, die viel den weltweiten Handel reguliert. Es gibt die G7, die G20, die BRICS. All das waren oder sind Organisationen, die als Garant für Stabilität gelten können. Freier Handel, globale Lieferketten, freies Reisen, weltweite digitale Kommunikation waren selbstverständlich. Und ich habe als Kind in Europa noch Grenzkontrollen erlebt und als jemand, der in West-Berlin geboren ist und aufgewachsen ist, habe ich natürlich die Grenzkontrollen der DDR, die, wenn wir nach Westdeutschland fahren wollten, also ja, eben den Rest von der Bundesrepublik Deutschland, dann war das mit Grenzkontrollen verbunden. Also für mich sind Grenzkontrollen, habe ich als Kind erlebt. Aber spätestens seit dem Fall der Mauer war innerhalb von Europa das mit den Grenzkontrollen noch sehr, sehr limitiert bis auf null runtergefahren. Wenn ich heute nach Mallorca fliege, zeige ich in Deutschland überhaupt keinen Personalausweis mehr. Beim Einsteigen Flieger in Spanien, da verlangt die spanische Regierung noch das Vorzeigen des Ausweises. Aber es ist auch keine wirkliche Grenzkontrolle. Das ist etwas, was die Airlines durchführen, also die Damen und Herren, die den Check-in machen. Die Unternehmen haben in dieser Zeit die globalen Märkte genutzt, Effizienzen zu erzeugen, Skalierung zu erzeugen, Wachstum zu steigern durch Outsourcing, durch Offshoring, aber auch durch die Eroberung neuer Märkte. Und der Höhepunkt der Globalisierung wurde oft als das Ende der Geschichte beschrieben. Gibt es auch ein Buch von einem Herren namens Francis Fukuyama, The End of History im Original, wo er sagt, die Geschichte ist zu Ende, weil wir jetzt eine Zeit der freien Märkte, der Demokratien, des liberalen Lebens haben, dass wir so universelle, weltweit geltende Prinzipien haben sollten. Das Ganze ist inzwischen komplett überholt. Wir wissen, es funktioniert nicht mehr. Also Francis Fukuyama wurde von der Geschichte überrollt. Und da gibt es, ja, ich habe mal so drei Themenbereiche dafür identifiziert, die dazu beigetragen haben. Das erste sind geopolitische Rivalitäten. Die USA und China befinden sich in einem Machtkampf, der alle Bereiche betrifft. Wirtschaft, Technologie, militärische Dominanz, Einflüsse auf Satellitenstaaten, auf diverse Länder in Asien, Afrika, auch teilweise in Europa. Da befinden die beiden sich in einem, ja, wirklichen Machtkampf und in einer tiefst ausgebauten Rivalität. Und es hat seinen ersten Höhepunkt in der ersten Präsidentschaft von Donald Trump gehabt. Aber auch ein Joe Biden war da nicht viel anders aufgestellt. Und die Kamala Harris, wäre sie denn gewählt worden als US-Präsidentin, würde an dieser Situation auch nicht wirklich viel was ändern, ist meine Vermutung. Von daher, ja, ist das sicher mit dem Namen Donald Trump verbunden, aber definitiv nicht alleine auf ihn zurückzuführen und auch nicht nur alleine von ihm getrieben. Autoritäre Regime gewinnen an Einfluss, während westliche Demokratien mit internen Problemen kämpfen, auch die Idee einer liberalen Demokratie an Faszination, an Sexiness verloren hat. Wir hatten vor 10, 15 Jahren die Situation, dass wir eine ständig steigende Zahl von Demokratien hatten, westlicher Prägung, so wie wir sie kennen in Europa. Die Zahl ist rückläufig weltweit gesehen. Ich weiß nicht, wie weit sie rückläufig sein wird, aber es sind im Moment autoritäre Regime eher wieder auf dem Vormarsch. Der zweite Punkt, warum die alte Ordnung zerbricht, sind die wirtschaftlichen Herausforderungen. Handelskriege, Sanktionen von Ländern untereinander untergraben globale Lieferketten, beschränken die Märkte, hebeln Wettbewerb aus, schließen Märkte aus, Marktzugänge aus. Und das ist wahrlich keine Sache, die jetzt nur die, ich sag's mal, bösen Schurkenstaaten, die autoritären Staaten machen. Auch die Europäische Union hat gerade Zölle auf elektrische Autos aus China, auf E-Autos aus China eingeführt. Damit dann halt eben ja, den Markt für die Chinesen hier in Europa deutlich schwieriger gestaltet. Also das ist eine Sache, die nicht nur in eine Richtung geht, nicht nur von einer Sorte von Staaten oder von einzelnen Staaten ausgeht. Es ist ein genereller Trend. Wir hatten, ist jetzt auch schon wieder fast 5 Jahre her, die Pandemie, die Covid-19, Corona-Pandemie. Da sind auf erschreckende Art und Weise die Schwächen einer hyperglobalisierten Welt offengelegt worden. Wir kämpfen an einigen Positionen immer noch damit, an einigen Ecken und Enden. Aber ja, hat es nicht vereinfacht und hat uns gezeigt, wie sensibel wir sind. Und der dritte Punkt ist der gesellschaftliche Druck, der existiert. Also Ungleichheiten, soziale Spannungen, das Gefühl, zu kurz zu kommen oder auch eine Realität zu kurz zu kommen, führen zu einem generellen Ruf nach mehr lokaler Kontrolle, mehr Protektionismus, geschlossene Grenzen, weniger globaler Einfluss. Das sind alles Themen, die dort relevant werden. Also die alte klassisch liberale Idee, globale Probleme wie zum Beispiel Migration oder Klimawandel auch global zu lösen, ist erheblich unter Druck geraten. Menschen haben Verlustängste, Menschen haben auch Verluste erfahren. Und das ist halt sehr, sehr einfach und verständlich in bestimmten Bereichen, dass man sagt, hey, wir wollen gerne die Mauern hochziehen, wir wollen gerne Protektionismus haben. Und deswegen ist also existiert ein gesellschaftlicher Druck, auch bis weit in die politische Mitte und die Halblinke hinein, da eventuell dann doch den Protektionismus zu unterstützen. Also das mal als Kurzanalyse, was war und warum es nicht mehr so ist, wie es mal war. Steigen wir in die drei Trends ein. Der erste, den ich anschauen möchte, ist Fractured World, die neue Realität, also eine fragmentierte, eine zerteilte Welt. Die Aufteilung der Welt in mehrere Machtzentren. Über viele Jahre hinweg gab es weltweit zwei Machtzentren. Das eine lag in Washington, das andere lag in Moskau. Das eine war die USA als dominanter Staat, als dominante Supermacht. Das andere war die Sowjetunion. Das ist aber seit Ende der 80er, Anfang, Mitte der 90er Jahre nicht mehr Existenz. Und damit haben sich diese beiden Sphären, die sich in wirtschaftlichen, politischen, aber auch in kulturellen Punkten voneinander unterschieden haben, aufgelöst. Die USA zieht sich zurück auf eine America First Politik oder Make America Great Again Politik. China als neuer Player neben den alten etablierten beiden USA und Sowjetunion ist massiv unterwegs, die wirtschaftliche Vormachtstellung auszubauen. Da gibt es die neue Seidenstraße, die als Initiative, als wirtschaftliche Initiative aufgesetzt ist, um in allen Teilen der Welt Einfluss zu gewinnen. Und in Europa haben wir jetzt eine Tendenz, eine strategische Autonomie zu erzeugen. Zum Beispiel bei Energie, bei Verteidigung, aber auch in der Wirtschaft versucht die Europäische Union, versuchen die Staaten, die Regierungen Europas, eine gemeinsame Stimme zu finden. Ein weiterer Punkt ist Indien. Da ist mir jetzt im Moment nicht so richtig klar, wo das ganze Thema hingehen wird. Auf der einen Seite sind sie eine Demokratie, demokratisch gewählt. Der jetzige Staatschef, ich glaube, er ist Präsident, Herr Modi, ist aber auch keine Figur, die jetzt, ich sag mal, von klassischer liberal offen auf einer Welthaltung geprägt ist, sondern der eigentlich auch sehr, sehr stark eine nationalistische Karte spielt. Beispiele für Fragmentierung sind Handelskonflikte, USA und China hatte ich schon erwähnt, und dass auch Länder regionale Abkommen miteinander schließen, also auch die Idee eben der Stärkung der EU, ist ja in erster Linie ein Fokus auf Handelsthemen. Es gibt eine Bildung von technologischen Blöcken. China baut sein eigenes Internet auf. Russland zensiert ganz extrem Inhalte, machen andere Staaten auch, Türkei, arabische Staaten. Bei uns findet eine Debatte über Datenschutz statt, die gut ist und richtig ist, aber der Datenschutz selber, und wir haben das alle schon an den unmöglichsten Punkten erfahren, schießt doch vielleicht ein klein wenig über das Ziel hinaus. Es gibt die Idee des sogenannten Splinternets, also das Splitted Internets, also Internet geteilten Internet, aufgeteilten, zersplitterten Internets. Das Schöne am Internet bis jetzt war ja, seit Mitte der 90er Jahre, dass es das Internetprotokoll, dieses Internet-Transferprotokoll gibt, was einheitlich ist, über die gesamte Welt hinweg, alle Geräte hinweg. Das ist für mich es ist das Beispiel dafür, dass Standardisierung gerade an Schnittstellen Erfolg erzeugt und nicht verhindert. Und genau daran wird jetzt ein Stück weit gekurbelt, um da entsprechend einzelne Internetstrukturen, lokale Internetstrukturen zu erzeugen. Es gibt politische regionale Bündnisse wie die BRICS zum Beispiel, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, dafür steht BRICS, da sind inzwischen noch einige Staaten mehr drin. Das sind welche, die in den G7 oder auch teilweise in den G20 nicht vorhanden sind, die also zu den großen Wirtschaftsmächten, nicht zu den großen Wirtschaftsmächten gehören, sondern eher zu den Aufstrebenden, die dazukommen. Dazu kommen noch Organisationen wie Mercosur, die ja gerade in Europa stark in der Diskussion oder im Fokus steht, weil es das Handelsabkommen zwischen der EU und Mercosur gibt. Afrikanische Union, ASEAN, also das sind lokale politische Organisationen, wo Staaten sich zusammenschließen, in erster Linie getrieben von wirtschaftlichen Interessen. In der Konsequenz, die negativen Folgen der Fractured World sind weniger globale Effizienz, höhere Kosten. Wir haben eine Fragmentierung der digitalen Welt, die wir befürchten müssen, also das von mir schon erwähnte Splinternet. Und die gesellschaftlichen Unterschiede werden wohl wieder stärker betont werden, was dazu führt, dass wir interkulturelle Unterschiede wieder stärker wahrnehmen werden, dass die Vereinheitlichung bestimmter Verhaltensweisen, bestimmter Technologienutzung global über Themen wie iOS, über Windows, über Android, dass die eher wieder verschwinden werden und die regionalen Unterschiede wieder stärker werden, was dazu führt, dass wir in letzter Konsequenz wieder mehr lokale Produkte herstellen müssen, also Apps für lokale Märkte, Autos für lokale Märkte, Hausgeräte für lokale Märkte. Also wir weniger globale Effizienz haben, verbunden mit höheren Kosten. Wo liegen die Chancen der Fractured World? Wir können über die Lokalisierung maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen entwickeln und damit die Marktposition auch der einheimischen Wirtschaft, der einheimischen Firmen stärken. Wir haben, denke ich mal, ganz gut kapiert, wie der Markt in China tickt und wie die Chinesen ticken. Solange, bis wir uns damit intensiv beschäftigen, feststellen, dass wir gar nichts verstanden haben. Es gibt unter Leuten, die in China sind, den Spruch, immer wenn du glaubst, du hast China verstanden, verstehst du, dass du China nicht verstanden hast. Und umgekehrt ist es genauso, wenn ich mit den Kollegen, speziell China, aber auch Japan, rede. Die haben gerade im Bereich Fahrzeuge, im Bereich HMIs, Mensch-Maschine-Schnittstellen, sehr, sehr ulkige Vorstellungen, wie so Sachen laufen können. Wo man so sagt, nee, kann ich jetzt so nicht dran glauben. Weitere Chancen der Fractured World. Wir können durch die Regionalisierung, die wir haben, erhöhte Resilienz der Lieferketten erzeugen. Also wenn Sachen vor Ort hergestellt werden, trifft mich eine politische Entscheidung, die in China, in Indien, in den USA getroffen wird, nicht so sehr oder gar nicht. Das ist mit Sicherheit nicht in allen Punkten durchsetzbar. China besitzt große Mengen zum Beispiel von seltenen Erden, große Bestände genau der Rohstoffe, die wir brauchen, um Batterien für Elektrofahrzeuge herzustellen. Also ist die Regionalisierung der Lieferketten eher eine relative Angelegenheit, aber das ist ein Weg, um Risiken zu reduzieren. Wir können nachhaltiger werden, wir können, wenn wir selber die Bergwerke betreiben, in Europa mit europäischer Sicht das Umweltbewusstsein entsprechend nach vorne stellen. Wir können durch die regionalen Anforderungen die fokussierte Entwicklung, zum Beispiel von Mensch-Maschine-Schnittstellen für einzelne Märkte, deutlich besser vorantreiben. Also wenn wir von vornherein global denken und dann sagen, naja, jetzt brauchen wir noch eine chinesische Lösung und eine indische Lösung und dann brauchen wir auch noch eine für Nordamerika und eine für Südamerika. Das kann dann halt eben sehr schnell zu großen Problemen führen. Ja, und unter Umständen ergeben sich daraus dann neue Märkte und definitiv eine Stärkung der lokalen Märkte, sodass lokale Identität und kulturelle Sensibilität zu mehr Kundennähe führen und damit dann den Markterfolg stärken. Zweiter Trend, Age of Disorder, das Chaos als neue Norm. Wir leben in einem Zeitalter, in dem die alten Ordnungen, also ich hatte es erwähnt schon, früher war halt die USA eine Weltmacht, die Sowjetunion war die andere, das funktioniert nicht mehr. Die lösen sich auf und das führt halt zu erheblichen Unsicherheiten, also dem Age of Disorder, der Unordnung, weil eine neue Ordnung noch nicht sichtbar ist. Das führt zu ökonomischer Instabilität, wir haben Inflation, wir haben Rohstoffkrisen, wir haben schwankende Märkte, wir erfahren politische Spannungen mit instabilen Regierungen, mit erhöhtem Populismus, mit nationalen Alleingängen. Das passiert in diesen Zeiten der Unsicherheit und wir haben auch eine kulturelle Polarisierung. Gesellschaften sind gespalten in Ideologien, in Werten, in Lebensweisen. Das beobachten wir auch gerade in Deutschland sehr, sehr stark im Moment, dass halt eben viele gesellschaftliche Gruppen, viele Menschen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, einen Diskurs zu führen, sich miteinander auseinanderzusetzen. Und da laufend andere unterschiedliche Sichtweisen bestehen, die dann auch nicht mehr diskutiert werden, sondern dann, das haut man sich im maximalen, im besten Fall noch gegenseitig um die Ohren. Und stellt dann fest, dass es alles gar nicht ist und hält den anderen für doof. Oder man redet gar nicht mehr miteinander. Das ist das, was wir feststellen und was halt eben beiträgt zu dem Trend Age of Disorder. Wir haben mehrere Treiber des Ganzen. Wir haben das, was ich mal als eine Naturkrise bezeichnen würde. Also da gehören die extremen Wetterereignisse aufgrund des Klimawandels dazu. Ja, es ist ja so, dass wir als Menschen unsere eigene ökologische Nische immer kleiner gestalten. Und das führt dann am Ende zu Konflikten um Ressourcen wie Wasser. Das ist aus meiner Sicht eine, innerhalb der nächsten, ja, wahrscheinlich eher 50 Jahre, eine der ganz großen Fragen, die wir weltweit global klären müssen. Wie gehen wir denn mit Wasser um? Es ist heute schon so, dass mit Wasser Armut erzeugt wird oder durch fehlendes Wasser Armut erzeugt wird, indem Länder, die sich Flüsse teilen, eben diese Flüsse entweder aufstauen oder ja Wasser eben nicht mehr durchlassen, damit der Nachbar nichts mehr davon hat. Oder auch, dass zum Beispiel gibt es in Seoul, in Südkorea, immer noch die Gerüchte, dass Nordkorea den Han-Fluss, den Han-River, der durch Seoul fließt, regelmäßig vergiftet und dann hinter der Grenze sind Entgiftungsanlagen. Also da wird Wasser auch als Kriegsmittel benutzt. Öl, Urwälder sind auch so ein Thema. Oder seltene Erden. Ja, all das sind Rohstoffe, die ungleich auf der Welt verteilt sind, die aber gleichmäßig gebraucht werden und die dann entsprechend ja das Age of Disorder antreiben, weil wir diese Konflikte haben werden. Wir werden eine technologische Disruption erleben. Wir leben eigentlich im Zeitalter der technologischen Disruption. Das heißt, wir haben ständig neue Technologien, die kommen. Und die kommen immer schneller und haben immer größere Einflüsse. Im Moment ist es das Thema KI, ja, generative KI, ChatGPT, auch das Thema Automatisierung. Das sind alles Themen, die jetzt kommen werden und die Arbeitsmärkte erheblich schneller verändern werden, als Menschen sich anpassen wollen und können. Cyberangriffe, Datensicherheit werden zu zentralen Themen. Es ging ja sogar schon so weit vor dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, hieß es ja, na, traditionelle Kriege gibt's nicht mehr, wir werden Kriege immer mehr im digitalen Raum führen, um Daten und Sicherheit, das ist jetzt widerlegt worden. Es gibt noch einen ganz traditionellen Krieg, wo Panzer über Schlachtfelder rollen und Raketen geschossen werden. Aber das Thema Cyberangriff, Datensicherheit werden zu zentralen Themen, sind auch schon zum Teil da. Und das Chaos wird getrieben durch gesellschaftliche Umbrüche, Polarisierung durch soziale Medien. Wir haben mit den sozialen Medien Echokammern. Und um es mal ganz deutlich zu sagen, es sind auch teilweise Echokammern der Idiotie. Gibt ja diesen schönen Spruch, früher hatte jedes Dorf einen Dorftrottel, heute treffen sich die Dorftrottel alle auf Facebook. Das ist halt ein Thema, auch ja, die Polarisierung, die dadurch entsteht. Und die Konflikte zwischen Generationen und Ideologien, die damit kommen. Wo liegen die Chancen des Age of Disorder? Innovation durch Disruption. Wir sind jetzt gefordert, diese Probleme, die ich skizziert habe, mit technologischen Innovationen, mit dem Bändigen bestimmter technologischer Entwicklungen zu bewältigen. Und das wird dazu führen, und Ingenieure sind geniale Menschen, ich bin selber einer, Hüstel, sie werden Innovationen finden, und wenn wir die Denke, die mich antreibt, nämlich mit besserer Technologie eine bessere Welt zu erschaffen, wenn wir das konsequent durchführen, dann haben wir aufgrund der Veränderungen, die anstehen, eher Chancen als Probleme. Wir werden neue Führungsmodelle sehen, neue Partnerschaften sehen, die entstehen werden. Auch die Autoindustrie ist gerade dabei, sich neue Partnerschaften, neue Partner zu suchen. Und wir werden neue Kooperationen und neue Lieferketten erleben. Der dritte Trend, den ich heute besprechen möchte, Deglobalisierung, die Rückkehr ins Regionale. Die Welt entfernt sich von der umfassenden globalen Vernetzung zurück zu regionalen Netzwerken, also dem, was wir schon vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, auch vor 300 Jahren schon hatten. Da gab es Handelswege, die waren teilweise auch recht lang, also es war auch in Marco Polo in China und hat da die Nudeln mitgebracht und ja, also es gab schon auch mal sehr, sehr globale Netzwerke, aber der alltägliche Handel, der ist in mehr und mehr regionalen Netzwerken, findet der statt. Im Moment bestellt man sich ein 10-Euro-T-Shirt über einen Internethändler und das wird dann irgendwo in Bangladesch hergestellt, in China in einen Container gepackt oder in ein Flugzeug gesteckt und dann zu uns gebracht. Ja, und das wird, wenn wir eine Deglobalisierung erleben, rückläufig werden. Gründe dafür sind politische Unsicherheiten. Wir haben ja auch die wirtschaftlichen Anreize. Produktionsketten werden regional gehalten, um Resilienz zu erzeugen, um Widerstandsfähigkeit zu erzeugen, um Sicherheiten zu erzeugen. Das Ganze ist sehr, sehr strategisch. In erster Linie führt Globalisierung dazu, dass Abhängigkeiten verringert werden und damit eine eigene erhöhte Unabhängigkeit stattfindet. Beispiele dafür sind die wirtschaftliche Rückverlagerung, also Unternehmen verlagern die Produktion zurück in die Nähe, ins Nearshoring. Das findet in vielen Ländern statt. Das findet in Deutschland nicht statt. Das ist sehr, sehr schade. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir hier eine Monsterbürokratie erschaffen haben, sehr extrem einschränkende Regeln haben, also vom Datenschutz über Umweltschutz bis Berichtspflichten aller Arten, die zu machen sind. Das ist alles gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und von daher Ja, findet das nur begrenzt in Deutschland statt, aber in Ländern wie den USA zum Beispiel wird eine, wenn die Produktionen zunehmen, wieder lokal durchgeführt. Das führt dann dazu, auch eines der Ziele, dass man in vielen strategischen Bereichen, Medikamente, Energie, Mobilität, Infrastruktur, gerne wieder auf lokale Ressourcen setzen möchte, um eben die Gesamtwiderstandsfähigkeit, die gesamte Resilienz des Systems zu erhöhen. Es gibt mehr und mehr regionale Allianzen. Es gibt jetzt das RCEP, das ist ein Handelsabkommen in Asien, was geschlossen worden ist. Auch innerhalb der EU bemühen wir uns um zunehmende Autonomie. Ja, der Green Deal ist ein Beispiel, der jetzt da, das was jetzt diskutiert wird. Auch das Schließen von neuen Handelsabkommen, alles das sind Themen, die halt eine Regionalität hervorrufen. ASEAN, die Union der afrikanischen Staaten, das sind diese Allianzen, die sich bilden. Was auch versucht wird, ist eine technologische Eigenständigkeit herzustellen. Deutschland hat es jetzt zweimal versäumt, Chipproduktion, Halbleiterproduktion in Europa oder in Deutschland hochzuziehen. Das eine war die Kooperation von ZF mit, ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie hießen, und dann die Ansiedlung von Intel in Magdeburg. Das sind jeweils Milliardensummen geplant worden, um diese Firmen nach Deutschland. Die Frage ist, wie sinnvoll es ist, so Firmen mit Milliarden anzulocken und warum man denn eigentlich so einen kranken Mann wie Intel nochmal mit 10 Milliarden, waren es glaube ich, pampern möchte. Anyway, es ist die Tendenz zu erkennen, da auch eine Regionalisierung, eine Deglobalisierung zu erzeugen. Ja, die Chancen sind vorhanden, im Endeffekt sehr, sehr ähnlich wie die Chancen der beiden anderen Trends, die ich dargestellt habe. Wir werden gegenüber globalen Schocks widerstandsfähiger und wir können die lokale Wirtschaft fördern. Zum Schluss noch ein paar Gedanken zum Thema, was bedeutet das eigentlich für die Autoindustrie? Megatrends wie, oder Trends wie Fractured World, Age of Disorder, die Globalisierung, verkürzen die Lieferketten, Lieferkettenproduktion, mit Sicherheit ein Einfluss, verstärkt Nearshoring, regionale Produkte. Das wird kommen, ja, auch bei Halbleitern. Ich hatte es eben erwähnt, das Beispiel. Im Moment hängen wir da ganz extrem vom asiatischen Raum ab, insbesondere von Taiwan. Wenn es da politische Verwerfungen gibt, dann haben wir ein Problem hier. Auch das Thema der Just-in-Time-Lieferketten, was gerade in der Autoindustrie extrem ausgeprägt ist. Maximale Effizienz, dadurch, dass Teile sekundengenau ans Fließband geliefert werden. Da werden wir deutlich robustere Prozesse haben mit größeren Pufferlagern. Das wird Geld kosten, das wird keinen Spaß machen, aber es wird halt eben Produktionen doch deutlich robuster gegen Schwankungen machen. Regionale Märkte für Fahrzeuge und regionale Strategien. Wir werden unterschiedliche Ausprägungen von Sicherheitsthemen haben, gerade im Bereich Automatisierung des Fahrens. Da gibt es in europäischen Ländern unterschiedlichsten Stand der rechtlichen Dinge. Selbst zu meiner Überraschung innerhalb der USA gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten, was die Regulierung des automatischen oder automatisierten Fahrens angeht. Ja, dann Fahrzeuge lokal anzupassen. Europa mit den großen urbanen Räumen und relativ engen Straßen. Wir brauchen eher kleinere Autos. In den USA sind es eher größere Fahrzeuge, die bevorzugt werden. Ja, die regulatorische Fragmentierung habe ich angesprochen. Die Fragmentierung der digitalen Infrastrukturen. Das wird dazu führen, dass die Hersteller eher lokalisierte Plattformen, also das Splinternet, wird dazu führen, dass lokale Softwareplattformen entwickelt werden müssen. Und für China zum Beispiel ganz andere digitale Ökosysteme entwickelt werden müssen. Also das ist ein Thema, was kommen wird und wo dann halt die Regionalisierung, die Deglobalisierung auch zumindest einen erheblichen Einfluss hat oder der eigentliche Kerntreiber ist, diese Themen voranzutreiben. Ressourcenknappheit, Klimawandel, wir haben die Ruheabhängigkeit von seltenen Erden, wenn es um Batterien geht. Wir brauchen Lithium, Kobalt, Nickel. Die Ressourcen sind nicht gleichmäßig auf der Welt verteilt. Das wird ein geopolitisches Thema werden. Ganz konkretes Beispiel, China dominiert den Abbau und die Verarbeitung von Lithium. Und das hat halt eben für westliche Hersteller erhebliche Folgen. Zum Schluss, lokale Partnerschaften, Autohersteller kooperieren mit regionalen Zulieferern. Auch hier wieder Resilienz in den Lieferketten. Und um verschiedene Plattformen zu entwickeln, flexible Plattformen, das ist eine der großen Herausforderungen, um unterschiedlichste Anforderungen abzudecken, braucht man modulare Strategien, wo man dann sagt, ja, das ist etwas, eine Plattform, die sich unter Umständen mehrere Hersteller teilen und dann über das Software-Defined Vehicle, also das Definieren von Fahreigenschaften über Software, dann die individuellen Fahrzeuge daraus ableiten. Gut, wir sind am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich habe die drei Trends, Fractured World, Age of Disorder und Deglobalisierung analysiert. Habe kurz geschaut, welchen Einfluss hat es auf die Automobilindustrie? Welche Chancen ergeben sich daraus? Und für mich abschließend ganz klar, Flexibilität ist der Schlüssel. Wir müssen komplett neu denken. Wir müssen sowieso komplett neu denken. Dann können wir auch komplett neu denken. Anpassungsfähigkeit entscheidet über den Erfolg unserer Industrien. Wir sind in einer Situation, in der gerade unsere Autoindustrie erheblich am Kippen und Wackeln ist. Aber auch andere Industrien, ob es jetzt die Chemieindustrie ist oder die Energieindustrie, haben Probleme. Wir brauchen Unternehmen, wir brauchen auch Persönlichkeiten, die bereit sind, sich flexibel auf neue Gegebenheiten einzustellen und damit dann in der neuen Zeit erfolgreich zu sein. Und wir brauchen einen konstanten Mut zur Veränderung. Um mit den Worten meines Freundes und Kollegen Ilja Greschkowitz zu sprechen, Change, Baby, Change. Change ist nichts, was mal in einem Change-Projekt angefangen, abgeschlossen wird, sondern es ist ein dauerhafter Zustand. Also das neue Normal ist eine dauerhafte Veränderung. Es gibt keine Normalität mehr, es gibt eigentlich nur noch die Änderung. Also wir werden statt an alten Ordnungen festzuhalten, die Gelegenheit nutzen müssen, neue Wege zu gehen. Und wir haben am Ende nur diese eine Chance. Und zum Schluss, positiver Ausblick. Ich glaube daran, ganz fest daran, dass wir diese Chance nutzen werden. Ich wünsche all denen von euch, die es feiern, ein ganz wunderbares, entspanntes, schönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben. Super Start ins neue Jahr. 2025 wird mega spannend und mega aufregend werden und es werden Dinge passieren, die wir jetzt noch gar nicht absehen können. Nehmt's positiv, passt euch an, habt den Mut zur Veränderung, habt den Mut zur Anpassungsfähigkeit und wir hören uns Ende Januar wieder. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com. Röske mit Boe und SS oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.